und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie schon angekündigt, möchten wir uns heute mit dem Psalm 7 beschäftigen. Und ich möchte ihn uns einmal vorlesen. Schlagt gerne mit mir auf den Psalm 7. Lesen wir uns einmal vor. Psalm 7. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen der Worte Kuschs des Benjaminiters. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil kein Retter da ist. Herr, mein Gott, hab ich solches getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich dem, der mit mir im Frieden war, mit Bösem vergolten und nicht vielmehr den errettet, der mich nun ohne Ursache bedrängt? So verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Steh auf, o Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen den Übermut meiner Feinde. Wache auf um meinetwillen und schreite zu dem Gericht, das du befohlen hast. Die Versammlung der Völker umgebe dich und über ihr kehre zur Höhe zurück. Der Herr wird die Völker richten. Schaffe mir Recht, o mein Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit. Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten. Denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott. Mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödliche Geschosse. Seine Pfeile steckt er in Brand. Siehe, da liegt einer in Geburtswehen mit Bösem. Er ist schwanger mit Unheil, doch er wird Trug gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Das Unheil, das er angerichtet hat, kehrt auf sein eigenes Haupt zurück. Und die Gewalttat, die er begangen hat, fällt auf seinen Scheitel. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit. Und dem Namen des Herrn, des Höchsten, will ich Lob singen. Das ist der Psalm 7. Und einleitend möchte ich nochmal auf die Schriftlesung zurückkommen, die der Jochen uns schon vorgelesen hat, aus 1. Petrus 4. Und ich möchte daraus ein paar Verse mit einer anderen Übersetzung mal vorlesen. Da heißt es dann: Wundere dich nicht, wenn du heftig angefeindet wirst. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn man dich angreift und verhöhnt, nur weil du Christ bist. Klar, du sollst auf gar keinen Fall leiden, weil du selber was falsch gemacht hast. Aber wenn du Unrecht erfährst, weil du Jesus nachfolgst, dann brauchst du dich nicht zu schämen. Hör bei all dem nicht auf, Gutes zu tun und vertrau dich ganz Gott an. In diesen Versen in Petrus, da wird ein ziemlich hoher Maßstab gesetzt. Da wird gesagt, wir sollen uns freuen, wenn uns Unrecht begegnet. Und hier wird eben diese Realität beschrieben, dass uns Menschen Unrecht geschieht. Uns Menschen geschieht Unrecht in dieser Welt, in der wir leben, weil die Welt eben verdorben ist, weil die Welt gefallen ist. Und umso mehr geschieht uns Unrecht, weil wir Christen sind. Das sagt uns hier 1. Petrus, dass wir verfolgt werden. Und die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen? Also, was sollen wir machen mit dem Unrecht, das in unser Leben reinkommt? Und Petrus sagt uns hier, wir sollen uns nicht wundern, wir sollen uns freuen und wir sollen dabei Gutes tun, was ja ziemlich entgegen unserem Naturell ist. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, wie kommen wir dahin? Weil es ist so schwer. Wenn Menschen sich über dich lustig machen, dann sollst du dich irgendwie freuen. Wenn andere über dich lästern, wenn du vielleicht sogar angezeigt wirst, aus einem richtig schlechten Grund oder aus gar keinem Grund, du hast gar nichts gemacht und du wirst angezeigt, einfach weil die Welt verdorben ist. Oder wenn du deinen Job verlierst, weil du Christ bist, was ja nicht objektiv nichts Schlimmes ist, und was sollst du da machen? Vielleicht auch an die Jüngeren unter uns, die ja einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben, wo ja immer der andere schuld ist. Auch ihr sollt was lernen und auch ihr sollt euch fragen, okay, wie sollen wir damit umgehen, wenn ich in so Situationen komme? Ich denke, uns ist klar, dass wir uns nicht rächen sollen, dass wir unser Schwert ziehen sollen und auf unseren Nächsten losgehen sollen. Das ist uns, glaube ich, klar. Aber doch kommen doch so Gedanken hoch, wo wir sagen, dem zeige ich es. Dem zahle ich es heim, der mir dieses Unrecht zugefügt hat. Und dann denken wir weiter und sagen, ich darf ja mich nicht rächen und ich darf ja nicht richten. Und dann denken wir wieder weiter und fragen uns, ja, aber was ist mit dem Unrecht? Kann ich dieses Unrecht einfach so stehen lassen oder muss ich da, kann ich nicht irgendwas machen? Und mit dieser Frage, wenn dieses Unrecht in unser Leben kommt, wie sollen wir uns dann fühlen? Was können wir dann tun? Was dürfen wir dann überhaupt tun? Mit der Frage möchten wir in den Psalm 7 reinschauen. Mit der Überschrift, wenn dir Unrecht geschieht, möchten uns in drei Punkten diesen Psalm anschauen. Wenn dir Unrecht geschieht, dann erstens, fliehe zu Gott, weil er rettet. Zweitens, dann bete zu Gott, weil er richtet. Und drittens, preise Gott, weil er gerecht ist. Wir starten mit dem ersten Punkt, mit den ersten drei Versen. Fliehe zu Gott, weil er rettet. In dem Vers 1 finden wir den Anlass von dem Psalm, also die äußeren Umstände. Da heißt es, es ist ein Klagelied von dem David, wegen der Worte Kuschs. Also ein gewisser Kusch hat Worte ausgesprochen und die haben jetzt für David negative Konsequenzen. Verse 2 und 3 heißt es dann, dass David verfolgt wird. Da sind Verfolger und er braucht einen Retter. Vers 3 heißt es, dass irgendjemand hinter ihm her ist, der seine Seele zerreißen und zerfleischen will. Also es sind ziemlich drastische Konsequenzen, die David erlebt, obwohl er gar nichts getan hat, eben wegen der Worte von Kusch. Schaut mal in die Verse 4 bis 6, was David da noch macht. Das hilft uns noch mal ein bisschen, das noch mehr zu verstehen. Weil da sagt David, Gott, bitte prüf mich. Und dann behauptet er und sagt, Gott, weil ich habe doch gar nichts gemacht. Er sagt dann, Gott, wenn ich das gemacht habe, was der andere mir gerade antut, dann möchte ich die Konsequenzen tragen. Ich möchte gerade stehen für das, was ich gemacht habe. Und dann sagt David sogar noch, dass er mit diesen Menschen, die ihn jetzt verfolgt haben, da sagt er in Vers 5, Gott, der mit mir im Frieden war, also der war Frieden und dann sagt er, ich habe dem, also und nicht vielmehr den errettet habe, der mich nun verfolgt. Also da war jemand, mit dem hat David im Frieden gelebt, der verfolgt ihn jetzt und David hat den sogar schon mal errettet. Also das ist die Situation hier. David war jemandem anderen gegenüber sehr, sehr gut und sehr gutmütig und wird jetzt von dem verfolgt. Wenn wir ein bisschen überlegen oder so ein bisschen ein Gedankenspiel machen, die Worte Kuschs des Benjaminiters, könnte sein, dass, weil Saul auch ein Benjaminiter war, dass es nah mit ihm zusammenhängt, dass der Kusch sehr nah an Saul dran war. Und vielleicht hat der Kusch dann den David vor Saul schlecht gemacht. In 1. Samuel 24, Vers 10, da klingt so eine Situation an, da steht der David vor dem Saul und er sagt dem Saul, Saul, glaub nicht den Leuten, die zu dir sagen, ich würde dein Unrecht suchen. Also es gab wohl Menschen, die vor Saul, dem König, standen, und dem Saul gesagt haben, Saul, der David, der sucht eigentlich dein Unrecht, der will dir eigentlich was Böses. Vielleicht war das eben dieser Kusch. Und der David sagt dem Saul, glaub diesen Lügen nicht, es ist falsch. Also das war irgendwie der Anlass hier für diesen Psalm. David erlebt Unrecht, er hat was Gutes getan und er wird jetzt verfolgt. Das ist sein Unrecht, in dem er steht. Und es ist nicht so ein leichtes Unrecht, es ist ziemlich drastisch, wie ein Löwe, der meine Seele zerreißt. David war ja Hirte, er hat es bestimmt mal erlebt, wie so ein Löwe so ein Schaf zerreißen wollte. Und dieses Bild nimmt er hier, in der Situation befindet er sich. David wird verfolgt, obwohl er nichts Böses getan hat. Von Menschen, die fügen ihm Unrecht zu. Was macht David mit dem Unrecht, das in sein Leben reinkommt? Vers 2, er wendet sich an Gott. Bei dir suche ich Zuflucht. Wenn wir die Psalmen durchlesen, dann kommt der Vers doch so häufig vor, oder? Gott, du bist meine Zuflucht. Das ist so eine Art Schutzreflex bei David. Wenn es irgendwo hell wird, was machen wir dann? Aus Reflex nehmen wir so die Hand vor die Augen und schützen unsere Augen. Wenn es irgendwo laut wird, dann schützen wir unsere Ohren, dass diese Lautstärke unsere Ohren nicht schaden. Wenn es irgendwo stinkt, dann halten wir uns die Nase zu. Wenn bei David eine Not in sein Leben kam, dann hat er seine Seele geschützt, dadurch, dass er zu Gott gerannt ist und zu Gott geflohen ist. Zuflucht, da steckt ja das Wort Flucht drin. Also es war sehr dringlich. David ist da nicht hinspaziert, hat nicht noch abgewogen, hat nicht noch einen Ratgeber gelesen, sondern es war seine erste Adresse. Er ist sofort zu Gott hin. Und dann findet er dort Schutz. Ich stelle mir das vor, wenn du irgendwo unterwegs bist und es regnet so richtig. Es fängt so an und es prasselt richtig runter und du kannst irgendwo unterstehen. So ein Felsvorsprung oder so ein Windfang. Du stehst irgendwo unter, der Regen geht weiter, aber du bist in Sicherheit. Dir passiert erstmal nichts, obwohl der Regen noch da ist. Genauso ist es bei David. Seine Situation ist noch da, aber er kann irgendwie unterstehen, er kann ausruhen, er findet Schutz. Und Gott wird hier eben als Retter bezeichnet. Er sagt, Gott, rette mich. Und in Vers 3 sagt er, weil kein Retter da ist. Gott, handel du bitte so, dass man sieht, dass ein Retter da ist. Das ist sein Anliegen, Gott, der Retter. Das Unrecht kommt und David flieht zu Gott, dem Retter. Sein Seelenschutzreflex, der greift bei ihm und er bringt ihn zu Gott. Ich denke, das kann für uns ist dieser Psalm ein weiterer Beweis dafür, dass Gott ein Retter ist. Wir sehen es allein schon dadurch, dass am Anfang der David sehr verzweifelt ist. Er flieht und er sucht Zuflucht. Aber in Vers 18, ganz am Ende vom Psalm, ist bei David was passiert, eine Veränderung passiert, weil da heißt es dann, ich will dem Herrn danken und den Namen des Höchsten will ich Lob singen. Also David hat allein, weil er zu Gott geflohen ist, schon eine Entwicklung durchgemacht, wo er schon gerettet wurde in gewisser Hinsicht und wo er jetzt loben kann. Also Gott rettet auch uns heute. Und da möchte ich uns herausfordern und uns fragen, was ist dein Impuls in deinem Leben, wenn dir Unrecht geschieht? Wenn du mitbekommst, dass man über dich falsche Informationen verbreitet, dass man dich in ein schlechtes Licht stellt. Ja, du hast ja wohl mal das und das gesagt, also bist du jetzt so einer. Und alle denken jetzt, du bist so einer, obwohl du gar nichts gemacht hast. Was tust du? Oder, ja, du hast mal das und das gemacht und deshalb ist jetzt die ganze Schuld bei dir wegen der Situation. Dabei hast du gar nichts gemacht. Was tust du? Wo suchst du den Retter? Ich glaube, wir suchen immer irgendwie Rettung. Wo suchst du ihn? Suchst du ihn bei dir? Machst du das mit dir selber aus? Oder machst du es sogar so, dass du selber für deine Rettung sorgen willst, dass du deine Gerechtigkeit beweisen willst, deine Unschuld hochhalten willst? Oder sprichst du mit anderen drüber, wo die Neigung da ist, dass du mit anderen drüber klagst oder sogar lästerst? Ich musste an die Wahlen denken, wo uns vor der Wahl ganz viel versprochen wurde und nach der Wahl wurde ganz viel gebrochen. Wir wurden sehr belogen, uns wurde Unrecht getan. Was haben wir gemacht? Wo haben wir Rettung gesucht? Ich muss sagen, ich neige dann stark dazu, eben meinem Ärger Luft zu machen und die Rettung darin zu suchen, dass ich mit anderen darüber spreche und darüber klage oder lästere. Aber der Psalm sagt uns hier, es gibt einen Retter und das ist Gott und der ist so viel besser als wir selber. Also Gott ist der Retter, der unsere Seelen dann bewahren und verändern kann. Jakobus 1, 19 bis 20 heißt es, wir sollen langsam zum Zorn sein und wir sollen eben nicht versuchen, durch unseren Zorn unsere eigene Gerechtigkeit herzustellen oder Gottes Gerechtigkeit herzustellen, weil Gottes Gerechtigkeit kommt eben von Gott. Das werden wir auch noch sehen. Aber wir finden hier noch einen Grund, warum wir nicht nur diesen Retter da haben, also dass Gott der Retter ist, sondern nochmal einen Grund, der uns dazu auffordert, unbedingt zu diesem Retter auch fliehen zu müssen. Wir finden hier noch eine große Gefahr in diesem Psalm, eine Gefahr, die mit Unrecht einhergeht. Und zwar finden wir die im Vers 3. Bei David haben die Worte von dem Kusch dazu geführt, dass er leiblich verfolgt wurde. Jemand wollte ihn umbringen. In deinem Leben ist es eine, oder ist es dieselbe Realität, dass wenn dir Unrecht geschieht, dass dann du verfolgt wirst und jemand deine Seele zerfleischen will. Die Bibel spricht davon, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe, der unsere Seelen zerfleischen will. Und der Augustinus, er bringt diese beiden Feinde, den Satan und Unrecht, das uns geschieht, wunderbar zusammen. Und ich zitiere ihn einmal, er sagt, wenn jemandem Unrecht geschieht und er sich dann selbst rächen will und es ihm womöglich sogar gelingt, den anderen offen zu besiegen, dann wird er dabei heimlich selbst vom Teufel besiegt. Dieser gibt ihm Rachegelüste, gepaart mit Zorn und Hochmut. Ich denke, wir kennen diesen Gedanken und dieses Gefühl, dass wenn uns Unrecht geschieht, dann ist es ja eine Erlaubnis dafür, dass wir dann auch lieblos handeln können. Ich meine, der andere hat ja angefangen. Und der Satan, er tritt dann auf wie so ein Löwe oder er flüstert uns dann Dinge ein, wie böse doch der andere ist, wie sehr wir doch im Recht sind und wie legitim es da ist, dass wir das tun, wonach uns jetzt ist. Vielleicht auch gerade an die Jüngeren gerichtet. Ja, wenn sie müssen unbedingt auf der Hut sein, eben gerade wenn vielleicht der Lehrer oder die Eltern oder die Geschwister dir Unrecht tun, hey, dann die Gedanken, die da hochkommen, die fühlen sich sehr gut an. Aber sie sind nicht von Gott, sie sind von dem Satan und er meint es überhaupt nicht gut mit uns. Er will unsere Seele zerfleischen mit diesen Gedanken, wer uns den anderen schlecht machen will und uns gut machen will. Eine Seele zerfleischen und zerreißen. Es ist sehr drastisch. Ist dir bewusst, dass wenn dir Unrecht begegnet, dann auch noch der Feind hinter dir her ist und deine Seele sehr schaden will? Daher gilt, du brauchst diesen Retter Gott. Und es soll ein Reflex in deinem Leben werden, dass wenn sowas kommt, dass du dich an Gott wendest und dich ja, zu ihm fließt. Okay, wenn du dich nun an Gott wendest, was willst du ihm sagen? Was darfst du ihm überhaupt sagen? Was können wir ihm dann überhaupt sagen und klagen, wenn uns dieses Unrecht geschieht? Damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Bete zu Gott, weil er richtet. Die Verse 4 bis 11. Bete zu Gott, weil er richtet. Und die Situation ist jetzt die, dass der David, er kommt vor Gott und die Situation scheint, als wäre er in so einem großen Gerichtssaal. Er schreitet dort hinein und er bringt jetzt drei Bitten vor Gott. Die möchten wir uns anschauen. Drei Bitten. Er sagt, Gott, richte du mich. Gott, richte du mein Anliegen. Und Gott, richte du die Welt. Wir beginnen mit dem ersten. Gott, richte du mich. Die Verse 4 bis 6. David, er stellt sich zuallererst selber auf den Prüfstand. Es scheint, als würde er da reinlaufen in den Gerichtssaal. Und bevor er dort Platz nimmt, wo er anklagen kann und seine Klage bringen kann, nimmt er dort Platz, wo der sitzt, der angeklagt wird. Verse 4 bis 6 sagt er, Gott, habe ich solches getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Dann möchte ich auch die Konsequenzen tragen. Er ist sehr drastisch. Vers 6 sagt er, so verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Gott, wenn ich auch Böses gemacht habe, dann möchte ich dafür gerade stehen. Das ist sein Anliegen. Und eben, was bei David so raussticht, ist, dass er eigentlich von seiner Unschuld ziemlich überzeugt ist. Wir kennen die Situation in seinem Leben, wo dieser Vers 5 einfach nur wahr ist, wo er sagt, da, Gott, habe ich nicht vielmehr den errettet, der mich verfolgt? David hat zweimal, ich würde sagen, Sauls Leben gerettet. Er hat ihn nicht nur verschont, als er da in der Höhle saß und ihn nicht umgebracht hat, sondern er hat sogar ihn errettet in dem Sinn, dass er seinen Männern verboten hat, Hand an ihn zu legen. Hätte David das nicht verboten, hätten ihn die Männer umgebracht. Also hat David wirklich Sauls Seele errettet und jetzt wird er verfolgt. Das ist die Realität, in der David lebt und trotzdem sagt er, Gott, bitte prüfe mich. Das ist schon ein starkes Stück. Bevor er sich darüber auslässt, wie schlecht er behandelt wird und wie böse doch die anderen sind, sagt der Gott, ist da vielleicht die Möglichkeit, dass an mir, dass ich auch Schuld mit mir rumschleppe, dass ich auch daran beteiligt bin? Wie gut wäre es, wenn wir auch schnell zum Hören wären und schnell dabei wären, uns prüfen zu lassen und langsam darin wären, zu klagen und uns zu verteidigen und für unser Recht einstehen zu wollen. Auch die Jüngeren im Streit mit den Geschwistern, wie gut wäre es, wenn ihr euch da immer wieder auch zurücknehmt und überlegt, okay, wo habe ich vielleicht Schuld getan? Und zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, prüfe mich. Psalm 139, die letzten zwei Verse sind sehr gut. Gott, prüf mich und zeig mir, wie ich es meine. Weil so oft verstehen wir selber nicht, wie wir es meinen. Wir brauchen es, dass Gott uns prüft. Der Vers 6 endet mit einem Selah. Wenn das für eine Ruhepause steht, dann ist es hier so gut angebracht, oder? Gott, prüfe mich. Und dann einmal Ruhe haben, um darüber nachzudenken. Gott, zeig mir, bin ich beteiligt, ist Schuld in meinem Leben, auch in dieser Situation. Als nächstes, nachdem er dann auf dem Prüfstand war, sagt David, Gott, richte du mein Anliegen. Das ist seine zweite Bitte, Verse 7 bis 9. Im Vers 7 sagt er eben, steh auf in deinem Zorn, und dann sagt er, erhebe dich gegen den Übermut meiner Feinde. Ich meine mit Anliegen, er bringt seine Situation vor Gott. Gott, die anderen, die sind böse zu mir, die sind im Übermut gegen mich, es sind meine Feinde, und Gott, das möchte ich dir hinlegen, handel du dort. Das ist sein Anliegen hier, Gott, richte du mein Anliegen. Und die Betonung ist hier auf Gott, richte du mein Anliegen im Gegensatz zu ihm selber. Vers 9, Gott, schaffe mir Recht. Aber was so schön ist, ich finde es eine sehr schöne Beobachtung, er sagt im Vers 7, schaut mal, wie er dort Gott vor Augen hat. Vers 7 sagt er, Gott, erhebe dich. Und dann sagt er, Gott, wache auf. Also wenn du jemanden ansprichst und sagst, erhebe dich oder wache auf, dann unterstellst du ihm ja, dass er sitzt oder dass er schläft. Das heißt, David fühlt sich irgendwie so, als wäre Gott nicht so präsent, wie er sein sollte. Ich denke, wir kennen das auch aus unserem Leben, dass Gott manchmal nicht so ist, wie wir ihn gern hätten. Wenn es dir so geht, dann bist du damit nicht alleine. David, da ging es auch so. Die Bibel kennt diese Realität auch. Und er fordert ihn auf, Gott, handel, greif ein. Das ist legitim. Und dann kommt er eben vor diesen Richter und er beschreibt Gott auch als den Richter, als den, Vers 7, der jetzt zum Gericht schreiten soll, als Vers 9, als den, der Richter sein wird. Der Herr wird die Völker richten. Und in Vers 8 heißt es dann, die Versammlung der Völker umgebe dich. Also Gott, so alle kommen zusammen und Gott erhebt sich dann daraus hervor, aus der großen Menge, und er sitzt über ihr und er kommt jetzt zu seinem Gericht. Was ich so auffällig finde, ist, dass David eben nicht sagt, Gott, ich habe mich jetzt geprüft, ich meine, jetzt bin ich ja wirklich im Recht. Warte mal, Gott, ich gehe jetzt mal hin, ich mache das mal mit meinen Verfolgern. Ich zeige ihnen jetzt mal, wie das gerecht wäre. Ganz im Gegenteil, Davids Ziel ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Er möchte Gott den Richter sein lassen und er möchte, dass Gott jedem das gibt, was er verdient. Und er ist dabei sehr ehrlich. Er sagt, Gott, du siehst meine Unschuld. Er beteuert es zweimal. Er sagt, er spricht von dem Vers 9, sagt er, Gott, schaffe mir Recht nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit. Das heißt, David ist überzeugt davon, dass er in der Situation, er spricht jetzt nicht hier von einer grundsätzlichen, totalen Unverdorbenheit, sondern eben in der Situation sagt er, ich habe keine Schuld hier. Gott, gib mir das, was ich hier verdiene. Hier eine interessante Bemerkung, wir sollen nicht richten, das ist uns klar, aber was es nicht bedeutet, also dieser Gedanke, richtet nicht, er kann nicht bedeuten, dass wir nichts beurteilen sollen. Oft wird gesagt, hey, wir dürfen nicht richten, wir dürfen nichts als richtig und falsch erklären. Das ist nicht wahr. David selber ist hier sehr klar und er bestimmt Dinge hier als Unrecht und als Recht. Er sagt, mir wird Unrecht getan. Also richtet nicht, kann nicht bedeuten, dass wir nichts beurteilen dürfen. Im Gegenteil, wir sollen vieles beurteilen. Andersrum, auf gar keinen Fall dürfen wir Recht und Unrecht vermischen. In Sprüchen wird es sehr klar gesagt, dass wir auf gar keinen Fall das Unrecht als Recht erklären sollen oder das Recht als Unrecht. Aber bei all dem, obwohl David beurteilt, bei all dem bleibt Gott der Richter. Das heißt, Gottes Wort bleibt der Maßstab und Gott selbst bleibt die Exekutive, also die ausführende Gewalt. Römer 12, 19, rächt euch nicht selbst. Also wenn Feinde auch in deine Hand fallen sollten, dann sollst du sie zurück in Gottes Hand geben, so wie David es gemacht hat. David hat die Feinde, die in seine Hand gefallen sind, zurückgegeben und gesagt, Gott, setz du dich bitte auf den Richterstuhl und sei du der, der das Recht ausführen wird. Und was bei David noch so schön ist, ist, dass er das ja nicht nur irgendwie betet, sondern er hält es sogar dem anderen gegenüber. Also er stand vor Saul und er hat dann Saul sogar ins Gesicht gesagt, Saul, Gott ist Richter zwischen mir, nicht ich. Also Gott sei du der Richter. Und in einem weiteren, oder das, die dritte Bitte ist dann, dass David vor Gott kommt und sagt, Gott, richte du auch die ganze Welt. Also er steht vor Gott und er hat sein Anliegen gebracht, aber er sieht auf einmal noch mehr. Er sieht auf einmal nicht nur sich und seine Situation, sondern er sieht irgendwie die ganze Welt. Und die ganze Welt, die einen gerechten Richter braucht, kommt zu der dritten Bitte, Verse 10 und 11. In Vers 10 heißt es, so schön heißt es, Gott, lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen. Wenn die ganze gefallene Schöpfung, wenn sie singt und seufzt und wir dieses Lied, was sie singt, aufschreiben könnten, dann wäre der Vers 10 hier der Refrain. Gott, lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen. Römer 8 wird es so beschrieben, wie die Schöpfung sich danach sehnt, endlich erlöst zu werden, auch von der Bosheit. In dem Vaterunser beten wir es, erlöse uns von dem Bösen. Also lass es zu Ende sein, damit es uns nicht mehr plagt und stärke den Gerechten. Also lass die aufblühen, die es verdient haben. Davids Anliegen ist, Gott, die ganze Welt braucht dich. Warum braucht sie Gott? Warum braucht sie Gott als den Richter? Vers 10b heißt es, denn du prüfst die Herzen und die Nieren, du gerechter Gott. Also David beschreibt hier Gott, wir brauchen dich, weil du siehst so viel mehr als wir. David selber hat es in seinem eigenen Leben erlebt, dass er gemerkt hat, wie andere Menschen das sehen, was vor Augen ist. Der Samuel hat was gesehen, was vor Augen ist, nämlich die äußerlich tollen Menschen, die vielleicht König sein könnten. Aber Davids Herz hat Gott angesehen und es war gut, und David will diese Eigenschaft hier von Gott eben im Zusammenhang mit dem ganzen Gericht bringen und sagen, Gott, wir brauchen jemanden als Richter, der mehr sieht als wir Menschen. Warum? Weil wenn Gott als der hervortritt, der die Herzen prüft, dann werden die Menschen, wo vielleicht ganz viele Menschen sagen, oh, der ist böse, da müssen wir aufpassen, da wird Gott sagen, nein, er ist gerecht, weil Gott eben das Herz ansieht. Und die Menschen, wo ganz viele Menschen sagen würden, oh, das ist ein Anständiger, der tut doch Gutes, da wird Gott darstellen und sagen, nein, der ist Intrige, er hat ein böses Herz. Und Gott wird nach dem göttlichen Maßstab eben richten. Gott, der die Herzen ansieht und die Nieren richten, den braucht es, um die ganze Welt zu richten. Gott, bitte schaffe Recht für alle, für die Bösen und für die Guten. Vers 11 ist dann sehr interessant, dass David im Zusammenhang mit diesem gerechten Gott ein schönes Bild benutzt. Er sagt dann, Vers 11, mein Schild ist bei Gott. Mein Schild ist bei Gott. Schild ist ja so ein Ding, was man sich so vorhält im Kampf. Jetzt auf der Männerfreizeit, wir waren dort und wir haben mit der Armbrust geschossen. Und die Armbrust, die hat ziemlich viel Power gehabt. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest dort stehen, wo diese Armbrust hinschießt. Also du müsstest hinter der Zielscheibe stehen, aber du könntest dir ein Schild raussuchen, was du zwischen dich und den Schützen stellst. Ganz egal, nach deiner Wahl, was würdest du nehmen? Was müsste dort stehen, damit du dahinter ganz entspannt Kaffee trinken kannst? Ich glaube, so ein kleiner Schild würde nicht reichen. Ich glaube, wir würden uns wünschen, dass da so eine 2 Meter stahlbetonierte Mauer steht, die 10 Meter hoch und 20 Meter lang ist. Dann könnten wir uns vielleicht dahinter hinsetzen, dass diese Armbrust uns ja nicht trifft, sondern dass sie unseren Schild trifft. An diese Art von Schild denkt hier David irgendwas, oder an diese Art von Schild Das erlebt David hier, dass Gott der ist, der ihm so einen sicheren Rahmen schafft, dass er zur Ruhe kommt. Und was so interessant ist, ist, dass David als den Schild nicht den mächtigen, starken Gott bezeichnet, sondern den, Verse 10 und 11, den gerechten Gott. Vers 10, du gerechter Gott. Vers 12, du gerechter Richter. In dem Zusammenhang betont David, Gott ist mein Schild. Das bedeutet ja, dass David weiß, okay, wir haben einen gerechten Gott. Und dieser gerechte Gott, er wird tun, was ein gerechter Gott tut, nämlich für Gerechtigkeit sorgen. Deshalb muss ich es nicht tun, deshalb kann ich ruhig werden und kann zur Ruhe kommen und muss nicht selber für mein Recht einstehen. Ich kann diesen Schild, diesen gerechten Gott vor mich halten. David kannte Gott und konnte deshalb ruhig über sein Anliegen und das Anliegen der Welt werden. Vielleicht hapert es ja genau an dieser Stelle bei dir so oft, oder? Kennst du Gott so gut, dass du ihn Richter sein lässt über deine Anliegen und die Anliegen der Welt, die dich so bewegen? Glaubst du, dass Gott, der gerechte Richter, dich schützen wird und einmal Gerechtigkeit herstellen wird? Damit du eben jetzt nicht energisch für dein Recht und was du für richtig hältst, einstehen musst? Dass du nicht deine Unschuld beweisen musst in Situationen? Wenn du dich mal zurückerinnerst an das Unrecht, das dir geschehen ist in der letzten Zeit, vielleicht doch bei den Wahlen, und dann dieses Unrecht mit deiner Reaktion zusammenbringst, was hast du getan? Wo hast du den Retter gesucht? Wer war dein Schild? Matcht das, passt das mit dem Gott, der hier beschrieben wird? Ist die Situation dann dem Glauben entsprechend, Gott ist der gerechte Richter, den ich als mein Schild nutzen kann? Lass uns hier von David eben lernen, dass wir mit dem Unrecht, das uns begegnet, nicht in unseren eigenen Gerichtssaal rennen, wo wir auf dem Thron sitzen und selber entscheiden können, sondern lass uns doch davon lernen, dass wir uns aufmachen zu dem Gerichtssaal Gottes, des gerechten Richters, und dass wir uns auch selber prüfen wollen. Und dann, wenn wir unsere Anliegen bringen, dann Gott aber auch die Exekutive sein lassen wollen, der dann das Recht auch ausführen wird. Der David, der rennt zu Gott, er geht in seinen Gerichtssaal, er lässt sich selber prüfen und er bringt dann sein Anliegen, also sich selber, sein Anliegen und die ganze Welt vor diesen gerechten Gott. Was aber noch erstaunlicher ist, ist, wie der David diesen Gerichtssaal verlässt. Das ist vorhin schon angeklungen, Vers 18. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit. David preist hier Gott, obwohl die Situation noch genau dieselbe ist. Da ist immer noch jemand hinter ihm her, der ihn umbringen will. Was hat jetzt David dazu bewegt, Gott zu preisen? Und mit dieser Frage kommen wir zum dritten Punkt, in den Versen 12 bis 18. Preise Gott, weil er gerecht ist. Preise Gott, weil er gerecht ist. Und das Entscheidende hier ist, Davids Blickwinkel hat sich verändert. Die Situation ist dieselbe, der Blickwinkel hat sich verändert. Am Anfang, vor dem Psalm oder in Vers 1, schaut David auf seine Situation, sieht die unterschiedlichen Faktoren seiner Situation und er denkt, Ergebnis, schwierig. Ich werde verfolgt, obwohl ich nichts getan habe. Was soll ich tun? Aber dann, in den Versen, während er betet, kommt ein neuer Faktor in seine Rechnung dazu. Da kommt der gerechte Gott mit dazu. Und David rechnet nochmal neu aus. Okay, die Situation ist die, der gerechte Gott ist auch da. Und das Ergebnis ist auf einmal ganz anders. Das Ergebnis ist der Vers 18. Ich will den Herrn preisen, ich will ihm danken. Wegen dem Faktor der gerechte Gott. Es bedeutet, wenn Gott gerecht ist, dann schafft er auch Gerechtigkeit. Ein bisschen wie mit Wasser. Wasser ist an sich nass. Das heißt, Wasser macht Dinge nass. Wenn Wasser auf einen Stoff kommt, oder auf einen Autostuhl, dann wird der nass. Gott ist gerecht. Das heißt, um ihn herum wird einmal Gerechtigkeit da sein. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Und dieser Gedanke, da ist dieser gerechte Gott, den führt David dazu, dass David anbetet. Wir möchten uns hier zwei Punkte anschauen, die eben, ja, die David dazu bringen, anzubeten, die David begleiten, die diesen Faktor ausmachen. Und zwar, Gott schafft Gerechtigkeit und Gott schenkt Gerechtigkeit. Wir beginnen mit dem Gedanken, Gott schafft Gerechtigkeit. Und wir finden jetzt in diesem Psalm sehr ungewöhnliche Worte. Die Verse 12 bis 17 sind sehr ungewöhnlich. Ich glaube nicht, dass wir jeden Tag Verse oder Worte hier wie diese lesen. Und dennoch dienen diese Worte dazu, dass David zur Ruhe kommt, dass David preist. Wir schauen uns das einmal an. Da steht Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, er hat einen Bogen, er hat tödliche Geschosse und er hat Pfeile, die er in Brand steckt. Gott ist zornig. Und zwar ist Gott zu Recht zornig, weil er ist ja gerecht. Keiner kann Gott vorhalten und sagen, Gott, du darfst gar nicht zornig sein. Das stimmt nicht, das passt nicht. Es ist gut, es ist gerecht, dass Gott zornig ist. Und Gott kann diesen Zorn auch nicht einfach herunterschlucken. Gott kann nicht einfach sagen, okay, dann lasse ich's. Das wäre nicht gut, das wäre nicht gerecht, nicht passend. Gott muss diesen Zorn ausgießen. Gott muss dem, der Schuld begeht, mit diesem Zorn begegnen. Nur das ist gerecht. Und das wird eben so aussehen, mit Schwert und Bogen und Geschossen und brennenden Pfeilen. Und was diese ganze Situation eigentlich noch fast schon verschärft, ist, dass David sich hier nicht selber ausgedacht hat. David saß nicht da und hat überlegt, was wäre jetzt richtig gut, wie Gott der Welt begegnen würde, sondern David hat einfach Gottes Wort zitiert. Gott selber beschreibt sich in 5. Mose 32 mit genau diesen, mit noch extremeren Worten. Also Gott selber beschreibt sich als den, der mit dem Schwert und mit dem Bogen dasteht und richtet. So begegnet Gott dem, der nicht umkehrt. Und daraus können wir ja schon einen Rückschluss ziehen. Gottes Strafe für den, der nicht umkehrt, Vers 13, die wird sehr schmerzlich sein. Ich meine, wenn diese Waffen hier verwendet werden, dann fließt Blut, dann gibt es Schmerzen, dann gibt es Leid und dann gibt es Tod. Das können wir nicht wegreden. Und wir finden im Neuen Testament dieselbe Realität, dass Jesus davon spricht und sagt, dass es ein unauslöschliches Feuer geben wird, wo der Wurm nicht stirbt, ein Feuer, das nicht erlischt und wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Das ist die Realität, mit der Gott dem Gottlosen, dem, der nicht umkehrt, begegnet. Ist dir das bewusst? Ich denke, und ich erinnere mich, wir haben oft die Neigung, den Ungläubigen, also denen, die nicht umkehren, zu erzählen, dass Jesus sie doch liebt. Aber das ist nicht die ganze Realität. Das ist nicht auch die Realität, die hier beschrieben wird. Und diese Realität können wir nicht wegreden. Und wir sollen es ja auch nicht. Ich denke, die Realität hier oder diese Verse zeigen uns hier, wenn der gerechte Gott einmal Gericht, also wenn er seine Gerechtigkeit praktisch herstellt, wenn er das tut, wie er seinem Wesen nach ist, dann muss es genau so sein. Warum? Weil das, was davor war, ziemlich übel war. Wenn ein Mensch lebenslang ins Gefängnis geht, also wenn er irgendwas gemacht hat und er dafür lebenslang von einem gerechten Richter ins Gefängnis geht, dann wird er kein Eis geklaut haben. Dann wird er irgendwas viel Schlimmeres gemacht haben. Wenn jetzt Gott, der gerechte Richter, einem Sünder, einem, der nicht umkehrt, so gegenübersteht, dann ist das, was der Sünder gemacht hat, dann ist nicht umkehren, nicht ein Eis klauen. Dann ist es etwas Gott gegenüber, etwas sehr, sehr Drastisches, das genau diese Strafe, diesen Gott dann erfordert. Und damit ist es ein Schatten über, ja, oder ein Schatten für dieses großen, diesen großen Tag des Gerichts. Ich habe auch gedacht, für mich auch gemerkt, wow, ich fand es schwer, diese Verse mit meinem Gottesbild zu vereinbaren. Da habe ich gemerkt, ich sollte mal anfangen, über mein Bild über Sünde nachzudenken. sollte anfangen, mein Bild über Sünde nachzudenken, weil das ist der Gott, der sich selber hier so beschreibt. Gott ist nicht deshalb so hart, weil er sich nicht kontrollieren kann oder in rasender Wut alles zerstört, sondern weil die Sünde, die auf dieser Welt ist, so drastisch ist und so schlimm ist, dass das dafür der Gott ist, den es braucht, damit am Ende Gerechtigkeit ist, damit am Ende alles gut ist. In den Versen 15 bis 17 finden wir noch eine weitere Realität, die sehr drastisch ist. Wir finden hier drei Bilder. Wir finden hier von jemandem, der schwanger wird und dann etwas gebiert. Wir finden als nächstes jemanden, der eine Grube gräbt und dann selber hineinfällt, und von jemandem, der Unheil anrichtet und es dann auf sein eigenes Haupt zurückkommt. Und die Aussage ist immer dieselbe: Sünde führt zu Leid. Sünde führt zu Leid. Manchmal erleben wir es schon auf dieser Erde, dass Sünder Leid erleben, dass sie in gewisser Hinsicht das bekommen, was sie sich angehäuft haben. Aber wir dürfen sehr sicher sein und uns auch darin Zuflucht irgendwie finden, dass Sünder einmal das bekommen, was sie verdienen, nämlich die Strafe für ihre Sünden. Das ist die Aussage hier. Sünder werden auf jeden Fall spätestens am letzten Tag des Gerichts das bekommen, was sie verdienen. Sünde wird Leid zur Folge haben. Der gerechte Gott wird einmal, weil er eben gerecht ist, wie Wasser, das nass macht, Gerechtigkeit herstellen. Was hat es mit uns zu tun? Vers 13. Wenn du noch nicht umgekehrt bist, dann muss man dich unbedingt hier warnen. Deine Sünde wird schmerzliche Folgen mit sich bringen. So ist Gott, wenn du nicht umkehrst. Deshalb ist diese Aufforderung so wichtig. Kehre unbedingt um von deinen Wegen. Wende dich unbedingt an Gott und flieh zu ihm und bekenne ihm deine Schuld, dass er dir nicht so begegnet, sondern dass er dir Gnade erweist. Fliehe zu Gott und flehe um Gnade an. Kehre um, also hör auf, den Weg zu gehen, den du gerade gehst, und wende dich um und geh zu Gott und such bei ihm Rettung. Er ist der Rettergott, die ersten drei Verse. Aber wenn du schon umgekehrt bist, dann müssen wir auch mitnehmen und dir uns überlegen, wie gehen wir mit den Menschen um, die nicht umgekehrt sind. Was sagen wir ihnen? Was für einen Gott beschreiben wir ihnen? Und lass uns hier lernen, wir müssen klar sein. Wir müssen den Menschen ganz klar sagen, sie müssen umkehren. Ich habe schon erlebt, dass bei Menschen, dann hat man ihnen erzählt von dem Jesus, der sie liebt, dann haben sie gesagt, voll gut, Jesus liebt mich, dann muss ich ja gar nichts mehr tun, dann passt dir alles. Aber das ist ja nicht die Realität, sondern die Menschen müssen umkehren. Und was ich hier auch noch schön finde, ist, dass David sich selber nichts überlegen muss, wie Gott ist, sondern dass David anhand von Gottes Wort selbst über Gott nachdenkt und Gott so beschreibt, wie Gott sich selber beschreibt. Und dann habe ich für mich auch gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr diese Neigung kennt, Gott noch verteidigen zu müssen oder Gott rechtfertigen zu müssen, Gott so passend in Situationen rein beschreiben müssen, so, ja, Gott ist eigentlich so, das passt schon alles. Ich denke, wir müssen Gott nicht verteidigen und wir müssen Gott auch nicht rechtfertigen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Gott muss uns rechtfertigen und uns verteidigen, und wir sollen Gott so hinstellen, so präsentieren, wie er sich selber beschreibt, wie er ist. Gott muss uns rechtfertigen und verteidigen. Und dann eben Gott auch dafür preisen. Ich denke, wir dürfen auch Trost und Jubel darin finden, dass Gott einmal Gerechtigkeit herstellen wird, dass er Gerechtigkeit schaffen wird. Vers 18, Gott, ich will dir danken für deine Gerechtigkeit, die wir einmal auch sehen werden. Kommt zum letzten Punkt, zum letzten, ja, unter Gedanken. Gott schenkt Gerechtigkeit. Gott schenkt Gerechtigkeit. Wenn wir heute hier zurückschauen auf diesen Psalm, dann können wir noch mehr sehen als David. Dann können wir mit ganzem Herzen sagen, ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit, eben weil er sie uns geschenkt hat, diese Gerechtigkeit. Durch Jesus. Und durch Jesus können wir auch diesen Psalm noch einmal, ja, viel deutlicher sehen. Wir lesen hier von David, der den Psalm als der gerechte Mann beschrieben wird. Aber letztendlich war Jesus Christus der einzig wahre, komplett gerechte Mann und Mensch. Und dadurch hat er noch viel mehr Unrecht erlebt. Wir lesen von Lot, dass Lot als gerechte Seele, obwohl er so gerecht gar nicht war, in Sodom ziemlich gelitten hat. Sodom war sehr böse, er war nicht ganz so böse, er hat ziemlich gelitten. Wie viel mehr hat Jesus Christus gelitten, der komplett gerecht war? Jesus hätte all das hier umso deutlicher sagen können. Er hätte sagen können, Gott, gib mir entsprechend meiner Gerechtigkeit, entsprechend meiner Lauterkeit. David konnte das vielleicht in einem Anliegen sagen. Jesus hätte es über sein ganzes Leben sagen können. David hat sich hier hingestellt und gesagt, Gott, richte du diese eine Sache. Jesus hat das sein ganzes Leben lang gemacht. Er hat nie selber gerichtet. Er hat immer gesagt, Gott, sei du der Richter. Und Jesus hat sich, wie David, dann auch selber auf den Richterstuhl gesetzt oder selber auf diese Anklagebank gesetzt. Aber was bei ihm noch viel drastischer war bei Jesus, Jesus hat sich dort nicht hingesetzt, um dann als Gerechter vorzugehen, sondern Jesus hat sich dort hingesetzt mit dem ganzen, mit dem riesigen Sack, mit der ganzen Schuld von seinem Volk auf seinen Schultern. Er hat diese ganze Schuld genommen, auf sich geladen und ist damit auf die Anklagebank gegangen, hat gesagt, Gott, richte du mich. Richte du mich. Und dann ist Gott ihm begegnet, eben nicht für eine kurze Zeit als Zufluchtsort und als Schild, sondern dann war Gott eben genau der, der mit Schwert, mit Bogen und mit brennenden Pfeilen ihm gegenübersteht. Gott, der Vater, hat seinen Sohn, hat diesen Zorn über Jesus ausgegossen. Mit den Versen 15 bis 17, die Grube, die jemand anderes gegraben hat, dort ist Christus reingesprungen. Das Unheil, das wir Menschen angerichtet haben, hat er auf sein Haupt genommen. Und er ist eben dorthin gegangen, wo der Wurm nicht stirbt, wo das Feuer nicht erlischt. Den Zorn des lebendigen Gottes hat Jesus Christus auf sich genommen. Eine Zeit lang war für ihn kein Retter da, Verse 3. Und so wurde er zum Retter für uns. Vers 13, wer nicht umkehrt, dem ginge Gott so. Wenn du aber umkehrst, dann sieht Gott dich als gerecht an. Dann sieht Gott diese Gerechtigkeit, die Jesus erworben hat, in dir. Und Gott lädt dich ein zu dem herrlichsten Festmahl, zu dem herrlichen Hochzeitsmahl, das es einmal geben wird. Dieses Gericht wartet dann nicht mehr auf dich, wenn du umgekehrt bist. Und ganz ehrlich, wenn du von diesem Gericht hier frei bist, dann kann doch Unrecht auf diese Erde kommen, was will, oder? Das Unrecht dieser Zeit wird dann nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die einmal kommen wird, wegen dieser Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt. Danke Gott für die Gerechtigkeit, die du einmal schaffen wirst und die du uns jetzt schon schenkst. Wir können sagen, nur weil Jesus Christus das Gericht dieses Psalms auf sich genommen hat, können wir hier heute diesen Psalm wirklich mitbeten und uns daran freuen, dass Gott einmal Gerechtigkeit schaffen wird und Gott dafür preisen, dass er uns schon seine Gerechtigkeit anrechnet. Diese Wahrheit, die darf uns unbedingt in die Anbetung führen. Ja, wir haben gesehen, dass Unrecht einfach eine Realität dieser Erde ist, dass es uns begegnet. Wir sind Menschen in einer gefallenen Welt und wir sind Christen, die Jesus nachfolgen und die Bibel sagt uns sehr klar, dir wird Unrecht begegnen, es wird nicht alles gerecht zugehen. Und die Frage war, wie sollen wir damit umgehen? Und wir haben diesen hohen Maßstab in 1. Petrus 4 gesehen, wundere dich nicht, wenn du heftig angefeindet wirst. Wie geht das? Indem wir uns bewusst werden, ja, stimmt, die Welt ist gefallen, die Welt sehnt sich nach Erlösung, aber bis die Erlösung kommt, ist eben das Unrecht präsent. Deshalb brauchen wir uns nicht wundern und noch viel weniger, weil wir Christen sind. Wir müssen uns nicht wundern, eben weil wir in dieser Realität leben. Wir haben gesehen, dass wir aufgefordert worden sind, du kannst dich glücklich schätzen, wenn man dich angreift. Freude kann nur daher kommen, dass du einerseits merkst, wenn ich verfolgt werde, wenn mir Unrecht geschieht, weil ich Christ bin, dann bin ich auf demselben Weg wie Jesus Christus. Dann bin ich in seinen Fußstapfen. Und das ist ein Grund, uns zu freuen. Und du kannst dich freuen, weil du wissen und glauben darfst. Das Unrecht, das dir hier begegnet, das fällt nicht ins Gewicht gegenüber einerseits dem, was dich eigentlich erwartet hätte und andererseits vor allem dieser Herrlichkeit, die dich einmal erwarten wird, weil Jesus ja dann die Gerechtigkeit geschenkt hat. Und bei all dem sollst du nicht aufhören, Gutes zu tun. die Kraft und die Ruhe, um dann in der Zeit auch noch Gutes tun zu können, die kommt eben aus diesem Glauben, dass Gott dein Schild ist, dass der gerechte Gott dein Schild ist und dass er eines Tages wirklich für Gerechtigkeit sorgen wird und dass dann das Unrecht, das dir begegnet, ausgeglichen wird und genauso aber das Gute, das du tust, dass du dafür entlohnt werden wirst. Das ist die Realität. Deshalb diese Frage, wie können wir damit umgehen? Ja, wir dürfen eben zu Gott fliehen, zu Gott, unserem Retter, zu Gott, unserem Richter, und wir dürfen ihn auch dafür preisen, dass er gerecht ist. Amen.